Heute Morgen in der Predigt soll es um den Jona gehen und ich habe uns einen Text aber aus dem Neuen Testament ausgewählt, aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 7 bis 14 möchte ich lesen, 2. Timotheus 1, 7 bis 14. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich eingesetzt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer. Um dieser Ursache willen leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt.
Ich habe euch ein paar Gedanken mitgebracht zum Propheten Jona, der mich immer wieder im Laufe meines Glaubenslebens beschäftigt. Und es passt sehr gut zu dem, was Dominik gesagt hat und erlebt hat. Jetzt ist Jona nicht nach Hawaii geflohen, aber wir merken gleich, ich werde euch gleich mal sagen, wo der hin wollte. Die meisten wissen das wahrscheinlich von euch auch schon. Es ist fast so gut wie Hawaii, wo er hin wollte. Ja. Wenn wir erst in den Propheten Jona hineinschauen, in das Buch, wir werden heute nur die ersten 8 Verse überfliegen, betrachten. Aber wenn wir so mal uns erinnern, diejenigen, die das Buch schon kennen, die Geschichte schon kennen, dann ist es so, wenn wir den Propheten Jona betrachten, merken wir, wir dürfen zuhören, wir dürfen beobachten und nicht nur so als außenstehende Beobachter, wie man das oft hat, sondern regelrecht als Beteiligte. Man könnte auch sagen, wir lesen das Buch Jona, wir erfahren seine Geschichte und merken, hoppla, Jona, das bin ja ich. Und man ist auf einmal ganz dicht dran, also so geht es mir zumindest. Diese Botschaft, die das Buch enthält, dieser Prophet Jona für uns enthält, ist nicht so sehr diese Botschaft oder diese Predigt, die er an Ninive hält, die ja auch wichtig ist, sondern vielmehr ist diese Botschaft des Propheten, Leute, Gott hat Geduld mit dir, Jona, mit dir, Jakob, mit dir, Dominik, wie immer du heißt. Ja? Gott hat Geduld und das wird in diesem Propheten so deutlich gezeigt. Und mal ein bisschen, wie sagt man das heute, gespoilert, wenn man so ganz zum Schluss kommt eines Buches oder eines Filmes, dann hofft man ja, ich habe euch das glaube ich beim letzten Mal schon gesagt, ich bin so der Typ, ich hoffe immer so auf das Happy End. Ich mag nicht offene Enden, also sowas kann ich nicht leiden. Ja? Darum bin ich jemand, der lieber Serien guckt oder geguckt hat, als irgendwie nur einen Film, weil wenn ich einen Film gucke, denke ich immer, ja, und was ist jetzt mit der Person und wie könnte es da weitergehen? Und das sind für mich zu viele offene Enden. Und Gott schenkt uns sein Buch, der Prophet Jona, mit einem offenen Ende. Es gibt nicht die Antwort, deshalb sage ich, ich spoilere euch das, es gibt nicht die Antwort, ob Jona jetzt letztendlich wirklich gehorsam bleibt, ist. Ja, hat er ja immer wieder ein Auf und Ab in seinem Leben gehabt und so dieses Happy End und jetzt hat er es verstanden und jetzt wird er für immer und steht nicht da. Es endet offen. Aber lesen wir mal die ersten 8 Verse Und dann können wir da so ein Stück weit nach und nach durchgehen. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais. Mach dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn hinweg nach Tarsis zu fliehen, und ging nach Jaffo hinab und fand daselbst ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da gab er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, hinweg von dem Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm entstand und das Schiff zu scheitern drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was schläfst du so fest? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen das loswerfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück begegnet ist. Und sie warfen das Los. Und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sag uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück begegnet ist. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Welches ist dein Land und von welchem Volk bist du? Jona, wenn man den so allgemein betrachtet, von, wie gesagt, so vielleicht nur von oben herab, so einen Überblick, dann könnte man sagen, und das ist auch wahr, es ist die Wahrheit, Jona, das ist die Geschichte der größten Erweckung, die uns die Bibel berichtet. Es gibt in der ganzen Bibel keine Geschichte über eine größere Erweckung als hier im Propheten Jona. Am Ende hören wir diese Zahl, mehr als 120.000 Menschen, die ihre rechte Hand nicht von der linken unterscheiden können, leben in dieser Stadt. Gott sagt, und ich liebe sie. Und diese 120.000 Menschen tun Buße in Sack und Asche. Schon beeindruckend. Was für ein großer Prophet. Wüssten wir nur diese Fakten, also die größte Erweckung, hätten wir wahrscheinlich nach unserem frommen Systemdenken, so ein bisschen nach unserer Struktur, so diese Vorstellung, wow, der größte Prophet, der je gelebt hat, besonders hingegeben, besonders gehorsam, besonders gesegnet, dass er sowas erleben kann. Muss ja so sein. Wenn wir aber gerade zugehört haben, merken wir, das Buch Jona spricht nicht von, er ist der Gehorsamste. Er ist ungehorsam. Er lebt diesen Ungehorsam in einer Art und Weise aus, wo man als Außenstehender denkt, kannst du doch nicht machen. Jona erhält einen Auftrag, lesen wir in Vers 1. Und wir haben vorhin, hast du das gelesen, René, dieser heilige Ruf. Ja, da spricht Gott einen Ruf aus, oder einen Auftrag aus. Gott ist derjenige, der ruft. In Vers 1, die Worte des Herrn ergingen an Jona. Wer spricht da? In einem anderen Zusammenhang habe ich das letztens bei uns in Rengsdorf auch mal so erwähnt. Wir machen uns bei solchen Formulierungen der Bibel manchmal zu wenig Gedanken. Es ist der Herr, der redet, und der Herr sprach, und der Herr ruft, und es ist der heilige Ruf. Wer ist denn das? Was ist denn derjenige, der da ruft? Wer ist diese Person? Der allmächtige Gott, der spricht, der ruft. Ja, okay. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist da für eine Macht dahinter? Er sprach und es ward. Schöpfungsgeschichte. Ist das eine machtvolle Sprache? Das ist Macht. Das sehnt sich manch ein, ich weiß nicht, Mächtiger dieser Welt wahrscheinlich, so eine Macht zu haben. Ja, das ist Macht. Und der ruft. Das ist wirklich ein heiliger Ruf. Das Wort des Herrn erging an Jona. ist es das Reden Gottes. Es ist der Auftrag Gottes. Und Gott fängt an, im ersten Vers zu reden. Und wenn ihr dann weiterschaut in Kapitel 4, den 11. Vers, also der letzte Vers, ist auch wieder das Reden Gottes. Also schon allein bildlich gesprochen, das Buch Jona fängt an mit den Worten Gottes und es endet mit dem Ausspruch Gottes. Es ist eingerahmt. Es ist Gott, der hier handelt. Darum, was ich vorhin sagte, nein, es geht nicht um den Jona in erster Linie und seine Predigt an Ninive und dieser Erfolg der großen Erweckung, sondern es geht nicht mal um den Ungehorsam in erster Linie, es geht um die Geduld und die Gnade Gottes mit dem ungehorsamen Jona. Wie das Wort des Herrn zu Jona geschah. Also hier ist gesagt, das Wort des Herrn erging, in meiner Übersetzung steht es so, das Wort des Herrn erging an Jona, in welcher Form auch immer das geschah, ist hier nicht beschrieben, weil, so ist meine Vermutung, weil es nicht um die Art des Redens ging, sondern um den Auftrag, um den Inhalt. Und der Auftrag ist welcher? Lieber Jona, da gibt es eine Stadt, deren Bosheit ist bis zu mir hinaufgedrungen. Um welche Stadt geht es denn? Ja, um Ninive. Was war da Ninive für Jona? Wer von euch weiß das? Ihr dürft auch gerne einfach mal reinrufen, Mitarbeiter. Was war Ninive für Jona für eine Stadt? Was war das für ein Verhältnis von Jona und dem Volk Israel zu Ninive zu der damaligen Zeit? Wer weiß das? Der größte Feind Israels zur damaligen Zeit. Ich weiß nicht, ob wir das in unserer Zeit hier als Deutsche, die wir im Frieden leben, ich glaube, andere können das sich vielleicht besser hineindenken in anderen Orten der Welt. Was ist das? Wie geht man mit solchen Situationen um? Haben wir so den größten Feind? Im Moment entwickelt sich ja so, dass der Russe wieder der Böse ist. Ja? Das kommt wieder. Vielleicht kennen wir dann irgendwann wieder dieses Gefühl. Aber kennt man das? Also ich kenne es nicht. Als Deutscher zu sagen, was ist mein größter Feind? Ich kenne das nicht. Deshalb kann ich mich nur theoretisch da hineindenken und versuchen, das nachzuempfinden. Wenn Gott mir sagt, geh dahin, wo du wirklich nicht, du willst da wirklich nicht hin, aber da hast du hinzugehen. Die Hauptstadt Assyriens. Ist nicht eine kleine Stadt, es war die Hauptstadt. Feinde, der größte Feind Israels. Und an diesem Auftrag wird aber auch eine Sache ganz besonders deutlich, weil wir das ja gerade gelesen haben auch. Gott ist es nicht gleichgültig, was in der Geschichte, in dieser Welt geschieht. Es ist ihm nicht gleichgültig. Diese Bosheit des Volkes, dieser Stadt Ninive, ist bis zu ihm hinaufgedrungen. Er sieht das. Gott sieht, was auf dieser Erde geschieht. Und irgendwann kommt der Punkt, wo er sagt, und jetzt reicht's. Und jetzt ist Schluss. Für uns heutzutage, finde ich, ist das ein Trost. Ist das ein Gefühl, wo ich sage, da kann ich meinem Gott vertrauen, das wird nie dazu kommen, dass es Gott aus den Händen gleitet, die Situation auf dieser Erde. Dass etwas passiert, was er nicht zulassen wollte oder wo er sagt, ups, war so nicht gedacht. Ja, das passiert nicht, er hat alles unter Kontrolle. Und dann, er sieht diese Bosheit der Stadt, er sieht die Sünde und sagt, und jetzt reicht es. Das Böse, so könnte man es auch formulieren, kann nur so weit ausreifen und gedeihen, wie Gott es gewähren lässt, wie Gott es zulässt. Niemals weiter. Nicht einen Schritt weiter. Ich glaube, das ist ein Trost. Also für mich ist es ein Trost, ich hoffe für euch auch. Und das war auch damals die Situation. Gott sieht diese Bosheit der Stadt und sagt, ich muss reagieren. Aus seiner Sicht war der Zeitpunkt gekommen, zu handeln. Und Jona sollte das Werkzeug sein. Ninive war, wie gesagt, der größte Feind des Volkes Israel. Diese Stadt die Assyrer waren bekannt für einen unwahrscheinlich grausamen Umgang mit den Gefangenen, mit Kriegsgefangenen. Es war eine Stadt voll mit Götzendienst. Schon im ersten Buch Mose wird uns von dieser Stadt berichtet. Und da ist sie verbunden mit Zauberei und Hurerei. Das ist eine Stadt von Nimrod gegründet, ja, und spiegelt damals schon im Alten Testament, in 1. Mose, schon das Wesen einer abgefallenen Menschheit wider. Also da merken wir auch, es ist ein langer Zeitraum. Die Geduld Gottes ist lang. Aber dann ist es zu Ende. Und dann wird gehandelt. Und Jona bekommt diesen Auftrag, in diese Stadt zu gehen und gegen sie zu predigen. Warum Jona? Ich weiß nicht, ob ich es beim letzten oder vorletzten Mal euch schon erzählt habe oder durch habe klingen lassen. Ich bin sehr begeistert und angetan, ja, begeistert vielleicht sogar noch ein bisschen zu viel, sehr angetan von Namen, also Personennamen und Ortsnamen in der Bibel, um sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, was sie bedeuten. Wir glauben ja fest daran, dass jedes Wort in der Heiligen Schrift eine Bedeutung hat, eine Botschaft hat. Und so haben auch Namen eine Bedeutung. Und in der Zeit der Bibel, noch mehr wie heute, mir hat man immer gesagt, du heißt ja Jakob, und das ist ja der Lügner. Da sage ich, nein, das ist nicht wahr. Das stimmt einfach nicht. Es gibt einen Film, Jakob der Lügner, aber deshalb ist Jakob nicht der Lügner. Naja, aber du bist ja der Fersenhalter, dieser Hinterlistige. Sage ich, ja, das stimmt. Das ist die eine Bedeutung. Aber Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, es gibt noch eine zweite Bedeutung. Aus dem Hebräischen, wortwörtlich übersetzt, Gott beschützt. Sag ich, das ist eine Bedeutung, die mag ich. Der Lügner, das ist so, ja, das kommt vor in meinem Leben, aber das ist nicht die Bedeutung meines Namens. Das bin nicht ich, nicht meine Identität. Und das hat was mit den Namen in der Bibel, das hat was mit den Identitäten zu tun. Namen werden ja von den Eltern gegeben, hat ja mit Gott nichts zu tun. Naja, ja. Wer bitteschön gibt dann die Namen? Natürlich die Eltern. Aber wie kommen die auf die Ideen? Also ich bin sehr fest davon überzeugt, dass Gott auch gerade bei den biblischen Namen seine Hand im Spiel hat und dass da viel drin steckt. Wer weiß von euch, die Ältesten dürfen heute nicht antworten jetzt im Moment, wer weiß von euch die Bedeutung des Namens Jona? Weiß das jemand? Eine Bedeutung, die wir heute auch gut gebrauchen könnten. Es ist die Taube. Und wofür ist die Taube ein Symbol? Für den Frieden, für das Leben bei der Arche, ja, die Taube, heutzutage für den Frieden, für den lebendigen Frieden, könnte man sagen. Es ist wichtig, das so zu sehen. Jona hat eine Botschaft der Erlösung des Friedens, also beziehungsweise des Gerichts. Sie sollen Buße tun, damit sie dann den Frieden bekommen können, also dieses Angebot des Friedens. Das ist sogar in seinem Namen verankert und er wird dem nicht gerecht. Dann kann man noch gucken, wie sein Vater heißt, weil er ja auch erwähnt ist, ja. Der Sohn Amittais. Amittai bedeutet derjenige entweder auf der einen Seite zuverlässig oder die Wahrheit des Herrn mit zusammengefasst. Das ist die Wahrheit des Herrn ist zuverlässig und ich habe diese Wahrheit, die bringe ich euch. Und das ist, doch nicht geschehen. Jona war nicht zuverlässig. Er war nicht der Diener, der hingegangen ist und, die Wahrheit des Herrn freiwillig verkündet hat. Er musste vom Herrn gezwungen werden. Und dann kommt etwas, da habe ich in der Vorbereitung wirklich Freude dran gehabt. Und ihr müsst leider jetzt mitgehen dabei, auch wenn es euch vielleicht der eine oder andere sagt, ach, gar nicht so sehr interessant. Er kommt aus der Stadt, die nennt sich, oh, helft mir, dies auszusprechen, Wo kommt er her? Eine zweigeteiltes Wort, Gethafa heißt das. Ich weiß, ich kann es nicht richtig aussprechen. Und die Bibel hat auch bei den Ortsnamen immer eine Bedeutung. Und dieser Name oder dieser Ortsname, aus dem Jona kommt, hat was mit einer Weinpresse in einer Grube, in einer Steingrube zu tun. Das ist dieser Name. Und Weinpresse kennen wir auch aus der Bibel an verschiedenen Stellen. Gott tritt die Kelter, das ist so aus Jesaja, so ein Bild über ein Gericht für die Nationen. In Offenbarung ist eine Kelter, also eine Weinpresse erwähnt, die steht für das Auspressen des Bösen. Dann gibt es diese Begriffe der Grube in der Bibel. Psalm zum Beispiel, er zog mich aus der Grube des Verderbens. Und hier, wenn man das so zusammensetzt, diese Deutung dieses Wortes, die Weinpresse der Grube, da kommt Jona, der diesen Namen des Friedens hat, da kommt er her. Warum? weil er derjenige ist, der wirklich hineingebracht wird in diese Tiefe, was ja sein Leben auch spiegelt, hineingeschleudert wird in die Tiefe von Gott und gepresst wird, unter Leid, unter Druck gerät. Warum? Damit das Gute herauskommt. Damit er lernt, sich auf Gott zu vertrauen. Also dieser Name Gadhafa oder Gadhefa, unter Druck, in der Tiefe, und sein Leben spiegelt genau das wider. Er geht, wird ja dann ins Meer geschmissen, landet im Bauch dieses Fisches, er wird ausgepresst, hinabgestoßen, um danach wirklich zu begreifen, ich muss Buße tun und dadurch Frucht zu bringen. Wenn der Wein gepresst wird, dann entsteht, oder wenn die Traube gepresst wird, dann entsteht dieser Fruchtsaft, dieser Wein, dann kommt etwas Gutes heraus. Also das Leben von den Propheten, da spiegelt sich etwas wider, was auch noch wichtig wäre, nämlich die Berufung des Volkes Israel. Wozu ist das Volk Israel berufen? Damals schon im Alten Testament, heute noch, wozu ist es berufen? Es sollte ein Zeuge sein unter den Nationen für Gott. Ninive, die Stadt der Heiden, der Feinde, die mit Israel nichts zu tun haben. Und Gott sagt, ihr, liebes Volk Israel, da sollt ihr auch verkündigen. Also es ist so die erste, wenn man so will, die erste Heidenmission im Buch Jona. Also dieses Volk Gottes sollte die Offenbarung in eine finstere, dunkle Welt hineintragen. Aber genauso wie Jona ungehorsam war und sagt, nein, danke, möchte ich nicht, ich möchte mit meinen Feinden nichts zu tun haben, ich gönne denen nichts Gutes, versagt auch Israel bei dem Auftrag. Und an dieser Stelle könnten wir uns hinterfragen, was ist mein Auftrag? Und wir haben es dann sehr schnell, dann gehen wir hin und sagen, ja, wir kennen unseren Auftrag, oder? Matthäus Evangelium, geht hinaus in alle Welt, verkündet das Evangelium bis an das Ende der Erde, unser Auftrag. Es gibt kluge Leute. Ich will denen ihre Klugheit nicht absprechen. Die dann sagen, Jakob, diese Verse, das ist gesagt worden den Jüngern damals. Weißt du, das gilt nur den Jüngern. Hat mit uns nichts mehr zu tun. Das gilt uns nicht. Dann sage ich, ja, wisst ihr, erstens, ich glaube euch nicht, Punkt 1. Aber ist okay, sage ich, ist okay. Schlagt auf, 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 20. 2. Korinther 5, Vers 20. Streicht das andere für euch durch, wenn ihr das so mutig seid, in der Bibel was durchzustreichen. Aber 2. Korinther 5, Vers 20 sagt uns, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Vielleicht nimmt das als Auftrag. Ist auch okay. Ja? Und wir haben so viele andere Verse in der Bibel, die uns dazu ermutigen, ermahnen, auffordern, Zeugnis zu sein, zu bekennen. Das ist unser Auftrag. Jona wird seinem Auftrag nicht gerecht. Was ist mit mir? Werde ich diesem Auftrag gerecht? Deshalb sagte ich vorhin, wenn wir das Buch des Propheten Jona lesen, so geht es mir, merke ich immer wieder, Jona, also eigentlich Jona, das bin ich. Ich kann mich damit sehr gut identifizieren. Gerade auch, wenn man Vers 3 liest, und gelesen haben wir ja gelesen, da machte sich Jona auf. Er bekommt den Auftrag, und dann der erste Teil des Satzes ist ja schön. Da machte sich Jona auf, Komma. Ach, jetzt geht's los. Ja, wenn ihr euch die Karte vorstellt, ihr müsst jetzt ein bisschen spiegelverkehrt denken, die Karte vorstellt, die Landkarte, Gadhafa liegt so südwestlich am See Genezareth, unten am See Genezareth. Also für mich, ich habe die Karte vor mir, See Genezareth, hier unten liegt die Heimatstadt von Jona. Ninive liegt ganz weit in Assyrien, nordöstlich. Er muss also auf der Karte gesehen, nach oben rechts. Und es schließt sich, jetzt mache ich mich auf, nach unten links, nach Jaffa. Genau entgegengesetzt. Gott sagt, dahin, und er sagt, nein, danke, dahin. Und jetzt komme ich zu dem, wo er hin wollte. Wo wollte er hin? Nach Tarsis. Wo liegt Tarsis? Wer weiß das von euch? Ist so ähnlich wie Hawaii. Spanien, der wollte in die Sonne. Da, wo es gemütlich ist. Verzeiht mir diesen Humor. Aber ja, als ich das gesehen habe, dachte ich, also ich bin Jona. Ja. Wenn Gott sagt, geh zu deinen Feinden, du sollst sie lieben, du sollst ihnen begegnen, ihnen die Botschaft des Evangeliums bringen, du sollst ihnen sagen, in diesem Fall war es ja eine Gerichtsbotschaft, aber warum hatte er denn keine Lust darauf, ihnen diese Botschaft zu bringen? Das wird uns nämlich nachher in Kapitel 4 erklärt. Schlag mal auf, Kapitel 4, Vers 2. Warum will Jona nicht nach Ninive gehen? Entschuldigung, bin ich bei Micha gelandet. Jona 4, Vers 2. Ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Lande war, dass ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvor, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade und lässt dich des Übels gereuen. Hab doch gewusst, du ziehst das nicht durch. Das mit dem Gericht an meinen Feinden. Hättest du mir gesagt, ich soll hingehen und denen sagen, sie werden sterben, Punkt und Komma, also Punkt, Ende, aus. Ich glaube, Jona hätte das gerne getan. Ja, den Feinden zu sagen, jetzt ist vorbei, da geht's runter, Ende. Der wusste, er war ein Prophet. Er war ein Mann Gottes. Und das ist ja das Erschreckende, er kennt Gott wirklich gut. Er weiß genau, wenn diese Menschen, wenn das Volk Buße tut, wird Gott sie annehmen, wird Gott vergeben. Er kennt seinen Gott. Und trotzdem geht er hin und sagt, ab in die andere Richtung. Es ist ein bisschen paradox, aber deshalb sage ich, ich bin Jona, wir sind Jona, weil im Endeffekt handeln wir ja oft genauso, ganz genauso. Wir kennen solche, und Jona kannte diese Stellen wahrscheinlich auch alle aus dem Alten Testament, wo es heißt, egal wo ich hingehe, du bist bei mir. Und wenn ich fliehen würde bis ans andere Ende, du bist bei mir. Ja, er weiß um die Allgegenwart Gottes. Er kennt Gott. Wissen wir auch um die Allgegenwart Gottes? Ja, wir wissen das. Handeln wir immer danach? Oder manchmal, wenn man das von außen betrachtet, würde man sagen, so unlogisch, so irrational, du weißt doch, dass Gott dich sieht. Warum tust du das? Du weißt doch, dass Gott bei dir ist. Weil wir schwach sind. Weil wir Menschen sind. Weil wir eben solche Jonas sind, die immer wieder mit diesen menschlichen Regungen und Gefühlen Antipathie und was es alles gibt, so den Feinden gegenüber zu tun haben. Wir wollen das nicht. Du wirst ihnen vergeben, und das will ich nicht. Ich habe ja gewusst, dass du ihnen vergeben wirst. Wie ist das, wie gesagt, wenn wir das so genau betrachten? Oder was macht das mit Jona? So. In dem Moment, wenn wir das hier so lesen, gibt es zweimal die Formulierung, das ist den Begriff, und Jona ging hinab. Einmal hinab von seiner Heimatstadt zu der Stadt, zu der Hafenstadt Joppa und dann hinab ins Schiff hinein. Und ein Bibellehrer hat das so sehr schön formuliert, hat er so sein Augenmerk draufgelegt, hat gesagt, seht ihr, immer wenn wir von Gott weglaufen, ist das definitiv eine Abwärtsentwicklung. Das geht immer abwärts. Wenn wir von Gott weglaufen, geht es immer abwärts. Die Weigerung, diesen Willen, den Willen Gottes zu erkennen, den erkannten andersrum, den Willen, den wir ja erkannt haben, von dem wir wissen, zu tun, ist das, was uns immer wieder herausfordert und wo wir dastehen und sagen, das ist mein geistlicher Auftrag. Aber tue ich das? Oder laufe ich weg? Ich persönlich glaube, so ist es aus meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, in deinem Leben als Kind Gottes, dass wir kein Problem haben mit der Erkenntnis des Willen Gottes. Wir kennen den Willen Gottes. Er ist uns offenbart. Ich will jetzt nicht von dir sprechen, ich habe ein Problem mit dem Gehorsam. Immer wieder mal. Und ich bin Gott dankbar, dass er an mir arbeitet wie an einem Jona. Jona, du willst nicht? Okay, dann hole ich mir jemand anderen. Es gibt 4 Kapitel in der Bibel, die darüber berichten, dass Gott sein Werkzeug, seinen Botschafter, seinen Propheten nicht fallen lässt bei der Weigerung, den Dienst zu tun, sondern ihm nachgeht, an ihm arbeitet, mit ihm arbeitet, ihm klar und deutlich versucht aufzuzeigen, es ist wichtig, es ist gut, dass du musst das lernen. Ich möchte dich dort haben. Es ist Gottes souveränes Handeln. Vers 4 ist das. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer. Wenn wir in das Buch Jona hineinschauen, merken wir dieses Handeln Gottes in der Natur immer wieder. Wir haben hier, dass er den starken Wind auf das Meer schleudert. Wir haben in Kapitel 2 bestellt er einen großen Fisch. In Kapitel 3, am Ende Kapitel 2 gebietet er dem Fisch, den Jona auszuspeien. Also er handelt immer wieder in der Natur. Ja? Dann nachher die Rizinusstaude, aufwachsen, verdorren. Gott handelt in dieser Natur, um seinem Propheten, seinem Kind etwas deutlich zu machen, ihm etwas beizubringen. Jona schlägt einen anderen Weg ein. Er war ungehorsam, er war gleichgültig, aber Gott gibt ihn nicht auf. Er geht ihm nach. Große Liebe, große Hingabe, große Geduld. Und für Jona bedeutet das was? Harte Wege, tiefe Wege, schwere Lektionen. Also dieser Orkan, der dann ausbricht, den Gott sendet, das ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Hast du einen Orkan in deinem Leben? Hattest du mal einen Orkan in deinem Leben, wo du gemerkt hast, gefällt mir nicht, tut mir körperlich, wie auch immer, nicht gut? Vielleicht war das die Liebe Gottes? Hast du da diesen Blickpunkt schon mal gehabt? Dass Gott dich auf Wege führt, weil er dir etwas beibringen will, weil er dich wo heraushalten will, weil er dich wohin bringen will, wie auch immer. Ja? Gottes Handeln, das kann so ein Orkan sein. Ja? Er lässt in seiner Liebe und seiner Treue den Knecht nicht los. Ich lass dich nicht. Ich gehe dir nach. Ich werde dir so lange diesen Orkan hinterher senden, bis du mir zuhörst. Ich glaube, es ist nicht anders wie das, was der Herr Jesus auch in unserem Leben immer wieder bewirkt. Ja, er redet zu uns im Geist, durch den Heiligen Geist. Und das ist das, was wir heutzutage, da bin ich sehr, sehr dankbar, als Vorteil haben. Welchen Vorteil haben wir zum Verhältnis zum Propheten Jona? Wir haben den Heiligen Geist, der uns führt, der uns leitet, der in unser Leben hineinspricht. Und da haben wir die Chance zuzuhören, zu sagen, das möchte ich tun, in der Hoffnung, dass nicht so oft ein Orkan notwendig ist. Jona liegt in diesem Schiff oder steigt in dieses Schiff und fängt an zu schlafen. In den Versen 5 bis 8 wird das so berichtet, diese Begebenheit. Ja. Die Schiffsleute schreien und haben Angst und sind verunsichert. Und mal ganz ehrlich, wir dürfen jetzt nicht den folgenden Fehler machen. Uns mit diesen Schiffsleuten zu identifizieren. Mit Jona bitte ja, aber nicht mit diesen Schiffsleuten. Das waren nicht solche Weicheier wie wir. Entschuldigung. Das waren nicht unerfahrene Seeleute, die da auf diesem Schiff waren und da kam ein Windchen auf, dann haben sie Angst bekommen. Als Angler in Norwegen erlebe ich es immer wieder, dass wenn ich neue Leute mitnehme, gestandene Männer, die auf diesem Boot sitzen, das ist 7 Meter lang, und wir auf das Meer hinausfahren, also auf den Fjord hinausfahren, das ist noch lange nicht das Meer, und die ersten Wellen kommen, dann merkt man, okay, Der war noch nicht so oft auf dem Wasser. Das erste, was er sagt, mach mal langsamer, nicht so schnell. Und dann kommen sie nach Hause und erzählen ganz begeistert, was für einen Sturm sie erlebt haben. Und ich denke nach und grübel, denke ich, wann war der Sturm? Wo war der da? Ja, da waren Wellen. Das ist Wasser. Das ist kein Beton. Alles klar. Also verwechseln wir das nicht. Wenn die hier schreien, wenn sie Angst haben, wenn sie verzweifelt sind, dann bedeutet das was. Da ist Not, tiefe Not. Um uns herum, gerade hat Wolfgang mir das erzählt, ne? Die Not wird immer größer um uns herum. Die Welt schreit, der Sturm wird immer größer, wenn man so will. Sind wir wach? Kriegen wir das mit als Kinder Gottes? Reagieren wir darauf? Oder sind wir so wie ein Jona unten im Schiff und schlafen? Das ist der Schlaf des Gerechten. Das kann ja wohl nicht sein, oder? Das würde ja hier nicht passen. Sind wir uns da einig? Das ist der Schlaf des, ich habe aufgegeben, ich will nicht mehr. Das ist eher so ein Schlaf wie bei Elia, der sagt, ich lege mich unter diesen Strauch hier, ich will nur noch sterben. Ich will das nicht. Ich will nicht mehr weiter. Lass mich in Ruhe. Ist mir alles zu viel. Blick nicht mehr durch in dieser Welt. Hoffentlich kommt Jesus heute wieder. Frommer Spruch. Falsche Motivation dahinter. Das ist jetzt der Schlaf, den er dort erlebt. Jona, der Schläfer, liegt dort und schläft. Und muss dann was? Von wem? Von wem muss er geweckt werden? Oder von wem wird er geweckt? Ich höre. Wer weckt ihn? Der Kapitän, was ist das für einer? Guter, frommer Mann. Der Prophet Gottes, der Nachfolger Gottes, wir Kinder Gottes, wenn wir uns identifizieren mit Jona, werden geweckt von der Welt, von den Heiden. Die schreien und rütteln uns wach und sagen, helft uns! Und dann, da war ja was mit einem Auftrag. Und dann geht die Geschichte weiter. Inmitten dieser Todesangst beginnt jeder dieser Seeleute, wie gesagt, das sind gestandene Seeleute gewesen, seinen Gott, seinen Götzen, muss man sagen, anzurufen. Er schläft. Ja. Und ich denke, das ist etwas, was mir bei der Vorbereitung nochmal neu wichtig geworden ist. Es ist eine sehr, sehr große Gefahr für uns als Kinder Gottes, für uns als Gemeinde in dieser Welt, dass wir als schlafend erfunden werden. Es gibt andere Stellen in der Bibel, die uns genau dazu auffordern, dass sie sagt, wachet, wachet und betet, seid wachsam. Es ist die letzte Phase, es ist die letzte Zeit. Ihr habt diesen Auftrag verkündet. Ja? Darum ist es so wichtig, dass wir uns täglich neu mit dem Wort Gottes beschäftigen, täglich da hineinfliehen in das Gebet, in die Gemeinschaft mit Gott, dass wir uns stärken lassen, dass wir diesen Helm des Heils, den Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehen, diese ganze Waffenrüstung, dass wir uns damit ausrüsten, dass wir dann wirklich dastehen und nicht als ein fliehender Jona, der nach Spanien will, oder ein Dominik, der nach Hawaii will, erfunden werden, sondern dass wir uns von Gott finden lassen, gebrauchen lassen und merken, hier vor Ort kann ich etwas tun. Ich hätte dir Hawaii echt gegönnt, bin aber froh, dass du jetzt bei uns in der Gemeinde bist, dass du dort vor Ort bist und dort ein Segen sein kannst. Und diesen Gedanken, den wir hier haben, wo manch einer sagt, das ist jetzt die große Weltmission, über die wir reden, möchte ich noch einen Gedanken zum Schluss verwenden oder darauf hinweisen, was mich sehr beeindruckt hat von einem Missionar, der das erzählt hat, der sagt, viele Menschen verstehen Mission, Evangelisation, so ich muss nach Hawaii, nach Papua-Neuguinea, nach Russland, nach sonst irgendwohin und die Menschen dort das Evangelium bringen. Und wenn Gott dich dahin ruft, hast du zu gehen, ohne Frage. Aber wisst ihr, was Gott mittlerweile macht? Er hat sie alle zu uns geschickt. Mach deine Haustür auf, setz einen Schritt vor die Tür und du hast die ganze Welt vor der Tür. Und ja, du kannst darüber schimpfen und komische, gute, interessante Meinungen zu haben, wie auch immer, zu dem Thema der Politik und der Flüchtlinge und was. Alles okay, denk deine, aber sieh doch die Chance, die Gott dir gibt. Sieh doch die Chance, ein Missionar hat daraus ein ganzes, wie sagt man das, ein ganzes Missionswerk gegründet, einen ganzen Arbeitszweig daraus gemacht. Der hat gesagt, vor Jahren schon vor vielen Jahren, bevor wir überhaupt dieses Thema der Flüchtlinge hatten, sagt er, da kommen nach Rotterdam, also Rotterdam und Hamburg, in den großen Häfenstädten, kommen die großen Schiffe an. Da sind Matrosen drauf, aus aller Herren Länder. Zu denen will ich. Die kommen aus Ländern, da dürfen wir Christen nicht hin. Zu denen will ich. Und er hat es geschafft. Der hat angefangen, die Kontakte zu knüpfen mit den Hafenbehörden, hat angefangen, Bibelkurse zu entwerfen in verschiedensten Sprachen und hat angefangen mit diesen Matrosen, die aus den Philippinen kamen und dann die aus China kamen und dann aus Korea und alles Mögliche. Und sagt er, wir haben diese Menschen hier. Dein Auftrag ist verkündigen. Darum zum Schluss nochmal. Vers aus 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Wie ein Jona. Wir haben diesen Auftrag. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Er spricht selbst durch uns. Ja? Und darum bitten wir nun an Christi Stadt, wie es hier steht, an seiner Stelle, stellvertretend, das ist der Sinn des Botschafters, ja? Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft, die wir haben. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Gebrauchen wir sie? Sprechen wir sie aus? Oder anders gefragt, gönne ich diese Botschaft meinem Nachbarn, meinem Arbeitskollegen, dem Mann, dem ich auf der Straße und der Frau, der ich auf der Straße begegne, gönne ich ihm diese gute Botschaft? Oder denke ich, wie ein Jona, ich nehme es nur für mich, meinen Feinden gönne ich das nicht. Mein Wunsch für euch, für uns, lasst uns in diesem Sinne von Jona lernen, der sich auch immer wieder korrigieren ließ, von Gott gebrauchen ließ und letztendlich dasteht und erlebt, wie durch einen Mann, der sich gebrauchen lässt, mehr als 120.000 Menschen Buße tun. Ich habe das gelesen, habe gesagt, gut, Jakob, du bist ein Mann. Neuwied hat nur 64.000 Einwohner. Müsste machbar sein. Wenn du gehorsam bist. Glauben wir das? Wie viele Gemeinden habt ihr in Frankfurt? Wie viele Gemeinden haben wir in Neuwied? Ich weiß, vor Jahren habe ich die mal in Gedanken gezählt. Vor Jahren waren es 18 Gemeinden im Kreis Neuwied. 18 Gemeinden. Und doch noch so viele, die nicht wissen, also zu unterscheiden zwischen rechter und linker Hand, ja, wie Gott das hier formuliert, die nicht wissen, dass sie den Weg der Erlösung gehen können. Der Herr segne euch im Nachdenken über dieses Wort. Amen.